Ansage vorweg, ich wurde angesprochen von Leuten, die hinsichtlich des Scheins Probleme mit den Gruppen, aber nicht den Individualpunkten haben. Diesbezüglich hatte ich noch eine Detailregelung vergessen anzusagen. Man kann, wenn man da Probleme hat, Individualpunkte zum Kurs 1 zu 1 in Gruppenpunkte umtauschen. Dann stehen sie allerdings nicht mehr für die Bonusregelung zur Verfügung. Also die, die man umgetauscht hat, nicht. Die restlichen natürlich schon. Wohlgemerkt, diese Regelung ist nicht optional. Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, Bonuspunkte mitzunehmen, durch den Schein zu fallen und den Schein nächstes Semester nochmal zu probieren. Das machen wir nicht mit. Ja, das soweit angekommen. Ich nehme an, die, die jetzt im Saal sind, interessiert es ohnehin nicht. Gut. Okay, ja, heute wird besonders lustig. Ich habe nämlich meine Notizen zu Hause liegen lassen. So, also Reduktionen sind ein besonders wichtiges Thema in der Komplexitätstheorie, selbstverständlich, weil sie eben dazu dienen, die ja, exakte Komplexität von Problemen zu bestimmen. Sie kommen vor auf den laufenden Aufgabenzetteln und es wird ganz sicher auch mindestens eine Reduktion in der Klausur drankommen. Deswegen machen wir heute mal sorgfältig zwei Beispiele, in denen wir illustrieren, wie das denn so geht. Mit etwas Pech kennen Sie das eine dieser Beispiele schon. Das ist NP-Härte von Clique. Ist das bekannt? War das ein BFS? Klickenproblem, NP-Hart? Ich mache es schlicht und einfach trotzdem nochmal. Ja? Also damit wir da wieder reinkommen. Und als zweites zeigen wir NL-Härte von des Schleifenproblems. Also. Wir machen im Rahmen unseres allgemeinen Nonsens nochmal ein Lemma vorweg, was nochmal einfängt, was wir hier tun. Wenn ich eine Klasse C habe, und ein Problem, das F-hart ist für diese Klasse, also ein Problem C, das F-hart ist für Skript C, und ich habe ein Problem D, das ist noch schwerer unter diesen F-Reduktionen, dann ist auch dieses Problem D F-hart für C. Erst recht, denn es ist ja noch schwerer als C. Nur noch mal kurz gucken, woran das eigentlich hängt. Klar ist das Argument trivial, nicht? Wir wollen nur sehen, was da tatsächlich vorkommt in dem Argument. Ja, wie immer müssen wir der Struktur der Definition folgen, in diesem Falle der Struktur der Definition von F-hart. Das heißt, wir müssen uns vorgeben, ein Problem in dieser Klasse Skript C und zeigen, dass D schwerer ist als dieses Problem. Das heißt, jetzt geben wir den Namen aus, wir nennen das mal E. Wir müssen zeigen, E ist F reduzierbar auf D. Nun wissen wir, E ist F reduzierbar auf C, weil C F-hart ist. Und nach Voraussetzung ist C F reduzierbar auf D. Und wir hatten festgehalten, aha, diese Relation f reduzierbar auf, die ist transitiv. Und weil die transitiv ist, folgt also an dieser Stelle, dass e f reduzierbar ist auf d. Und dass die Relation transitiv ist, hing wiederum daran, dass unsere Klasse von Reduktionsfunktionen, dieses Skript f, abgeschlossen ist unter Komposition. Gut. So, jetzt also unser erstes Beispiel zum Thema NP-Härte. Es lohnt sich insofern, das nochmal zu machen, weil vermutlich genauer gesagt das, was in BFS gezeigt worden ist, gewesen sein wird, dass SAT zum Beispiel P-Time-Hart ist für NP, nehme ich an, nicht? Also Polyzeitreduktion. Wir gucken uns die Reduktion nochmal an, also jetzt nicht die auf SAT, wir wollen jetzt nicht NP-Vollständigkeit von SAT nochmal zeigen. Es sei an dieser Stelle aber gesagt, dass also SAT sogar Log-Space vollständig ist, das haben wir auch mehrfach schon erwähnt, für NP-Time, also für NP. Und insofern lohnt es sich, SAT in Log-Space auf andere Probleme zu reduzieren, weil die dann nämlich ebenfalls Log-Space-hart für NP sind. So, und jetzt machen wir also in der Tat eine Log-Space-Reduktion von SAT auf ein anderes Problem, und zwar auf Clique. Also, Erinnerung an die beiden Probleme. So, wir nehmen hier einen ungerichteten Graphen, G, mit Menge V von Knoten und Menge E von Kanten. Was heißt das, dass der ungerichtet ist? Nun, das heißt, dass eine Kante von S nach T existiert, genau dann, wenn eine Kante von T nach S existiert. Nicht? Das hat den Effekt, dass die Kanten im Endeffekt keine Richtung haben, es gibt sie immer in beiden Richtungen, wenn es sie gibt. So, und jetzt gucken wir uns an eine Teilmenge der Knoten und definieren, was es heißt, für diese Teilmenge eine Clique zu sein, beziehungsweise eine K-Clique. So ein Ding ist eine K-Clique für eine Zahl, also eine ganze Zahl klein k, genau dann, wenn erstens die Menge eben genau klein k Knoten enthält, nicht? Also sprich das klein k, das gibt also schlicht und einfach die Größe der Clique an. Und für alle Knoten s und t in k gilt, es gibt eine Kante von s nach t. Mit anderen Worten, eine Clique ist ein vollständiger Teilgraph. So, und unser Problem, von dem wir NP-Vollständigkeit noch einmal zeigen wollen, ja?
Könnten wir statt klein k gleich unterschiedliche Buchstaben nehmen?
Ja, wenn Sie mir einen vorschlagen, dann gerne. Ursprünglich hieß das Ding mal C, ja, und dann also die Clique, ja, also was ja viel passender ist für eine Clique. Nur da musste ich leider feststellen, dass erstens Klauseln in Sattproblemen ebenfalls C heißen und musste mir dann außerdem noch mühsam abgewöhnen, für Atome in Sattproblemen C zu schreiben, ja. A, B und P heißen die jetzt, die Atome. Also wenn Sie noch einen Buchstaben über haben, ich nehme sowas L nennen, das kommt, glaube ich, sonst erstmal nicht vor. L ist gut. So. Also L. So. Da fehlt noch eins. Na, hier hinten, genau, das da. Was? S? Wieso S? Na, jetzt haben wir doch alle, oder? Gut. Okay, und ja, das Problem ist also jetzt wie folgt definiert. Eingabe des Problems sind der Graph und die Klickengröße. Und wir fragen, ob der Graph eine Clique der vorgegebenen Größe hat. Was man daran schön sieht, ist, dass man immer gewaltig aufpassen muss, was eigentlich der Input des Problems ist. Das Problem sieht ja recht ähnlich aus, außer dass ich das K jetzt gerade rausgegriffen habe aus dem Input und stattdessen zu einem Parameter des Problems gemacht habe. Wie schwer ist das Problem? Also das untere von beiden. Kann man schnell im Kopf lösen. Man entwirft den naiven Algorithmus und analysiert ihn. Also erstmal, wie sieht denn der naive Algorithmus aus? Was mache ich? Ja? K-Knoten raten und gucken, ob es richtig ist. Gut, was wäre dann davon die Komplexität? Also in welcher Klasse wären wir dann? Dann wäre es in NP zumindest mal, ne? Ja. Okay, also in NP, das ist ganz sicher richtig, ja, also das hier ist damit auch in NP, ja, damit nehmen wir also gleich die andere Frage schon vorweg, ja, also nochmal, ich wiederhole die Antwort, die gegeben wurde, wenn ich G und K vor mir habe, dann rate ich K-Knoten im Graphen und prüfe nach, ob es eine Clique ist, nicht? Also das hier halten wir mal fest, ja. Das ist der ganze Algorithmus. Ich rate K-Knoten und ich prüfe, ob es eine Clique ist. Damit haben wir also gezeigt, zumindest mal, dass dieses Ding hier in NP ist, was ja eine Hälfte der Definition von NP vollständig ist. Gut, und damit ist natürlich dieses Problem hier unten auch in NP. Geht das noch besser? Was?
Es ist in P.
Es ist in P, nicht? Nämlich wie? Genau, nicht? Also ich... Genau, hier ist das K fest, ist der Trick. Das heißt, ich muss einfach nur durch alle Kombinationen von genau K-Elementen gehen. Ja, das ist also nicht schlimmer als n hoch K. Ja, das ist also hier... Zeit O von n hoch k. Also das unten ist ein polynomielles Problem. Nicht? Das heißt, wir haben hier gewissermaßen in diesem Problem einen Parameter geraten, durch dessen Fixierung das Problem tractable wird. Sowas nennt sich Fixed Parameter Tractable. Also das ist hier sehr trivial zu sehen, dass das Problem Fixed Parameter Tractable ist mit Parameter k. Es gibt andere Probleme, die wesentlich nicht trivialere Parameter haben, unter denen sie Fixed Parameter Tractable werden. Und es gibt auch Probleme, die überhaupt nicht Fixed Parameter Tractable sind. So. Ja, das ist also das Klickenproblem und dann brauchen wir das Problem, das wir darauf reduzieren. Das ist das SAT-Problem, daran erinnern wir auch nochmal. Ja, das SAT-Problem, das ist immer so ein bisschen aufwendiger zu definieren, weil es über Logik redet. Das heißt, wir müssen zunächst mal über die logische Syntax reden. Wir reduzieren das mal auf konjunktive Normalformen. Ich erinnere mal an die Begriffe. Es ist eine konjunktive Normalform, die redet zunächst einmal über Literale. Ein Literal ist entweder ein Atom oder die Negation eines solchen. Das heißt, in dieser Grammatik ist A ein Atom. Eine Klausel ist dann eine Menge von Literalen, na, endlich sollte ich dazu sagen. Eine Menge von Literalen und die lese ich disjunktiv. Das heißt also, so eine Klausel ist erfüllt, sobald eines der Literale darin erfüllt ist. Und eine KNF ist dann eine endliche Menge von Klauseln. Und die lese ich konjunktiv. Das heißt, eine KNF ist dann erfüllt, wenn ich eine Wahrheitsbelegung habe, die in jeder Klausel mindestens ein Literal wahr macht. Nicht? Formal haben wir also den Begriff einer Wahrheitsbelegung, das ist also eine Abbildung Kappa von den Atomen auf falsch und wahr, ja, bottom und top, die also festlegt, welche da vorkommenden unbestimmten Atome jetzt halt wahr oder falsch sind. Und wenn ich jetzt mal typische Buchstaben C und Phi da verwende, nicht C für Klausel, Phi für KNF. Dann kann ich halt definieren Wahrheitswerte von Klauseln und KNFs unter Kappa, so wie eben beschrieben, als Werte in Bottom und Top, nicht? Also Kappa von C ist wahr genau dann, wenn eins der Literale in C durch Kappa wahr gemacht wird und Kappa von Phi ist wahr genau dann, wenn alle Klauseln in Phi durch Kappa wahr gemacht werden. Nicht? Und es geht dann um Erfüllbarkeit von KNFs. Wobei eine KNF erfüllbar heißt, genau dann, wenn es eine Wahrheitsbelegung gibt, die Phi wahr macht. Und das SAT-Problem ist dann zu überprüfen, ob eine gegebene KNF erfüllbar ist. Nur so von der Vorstellung her, eine Klausel ist ja etwas der Form, wenn ich also die Negationen auf die eine Seite bringe und die positiven Literale auf die andere, eine Implikation der Form, wenn 1 und 2 und 3 und 4 gilt, dann gilt entweder 5 oder 6 oder 7 oder 8. Und das ist genauso das Format von Implikationen, die man so in typischen Logikrätseln findet, ja, die also zu tun haben mit Norwegern und Engländern, die in grünen und blauen Häusern wohnen und gerne Wein oder Bier trinken und Haskell oder C programmieren. Ja. Und damit ist also das SAT-Problem praktisch das Problem, solche Logikrätsel automatisch zu lösen. Wenn man das gehört hat, dann glaubt man schon, dass das vielleicht ein schweres Problem ist. Ne? Also insbesondere ist es durchaus so, dass das Problem doppelt so schwer ist, sobald zum Norweger, Engländer und Franzosen noch der Deutsche dazukommt, wo man also nochmal wieder zwei Möglichkeiten mehr zu überprüfen hat. So, nicht? Und dieses Ding ist Logspace vollständig für NP, das zeigen wir hier nicht. Also die Logspace-Vollständigkeit ist nochmal eine Analyse des gleichen Beweises für die P-Time-Vollständigkeit für NP. Man analysiert einfach die Konstruktion und stellt fest, man kann die in Wirklichkeit in logarithmischen Platz durchführen. Gut. Ja, und jetzt kommt die Reduktion, nicht? Also die Reduktion von Klick auf SAT. Andersrum, SAT auf Klick. Nicht? Also wir stellen fest, SAT ist Logspace reduzierbar auf Klick. Ja, was müssen wir dazu tun? Wir müssen eben eine Reduktionsfunktion angeben. Das heißt, wir müssen eine KNF umwandeln in einen ungerichteten Graphen und eine Zahl k, sodass der Graph eine k-Klicke hat, genau dann, wenn die ursprüngliche KNF erfüllbar war. Das heißt, wir müssen uns vorgeben, eine KNF Phi und jetzt einen Graphen definieren. So, wie viele K? So, wenn das eine KNF ist, dann ist das eine Menge von Klauseln, sagen wir K Stück. So, und hier haben wir schon direkt aus der Form dieser KNF den ersten Teil unseres Inputs. Die Größe der Clique, die wir suchen, K, ist also, keine versehentliche Buchstabendopplung, genau die Anzahl der Klauseln in unserer KNF. Wir müssen auch sagen, was der Graph ist. Gut, der Graph besteht aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten. Ich sage jetzt erstmal, was die Menge der Knoten ist. So, die Menge der Knoten ist praktisch die Menge der in der KNF vorkommenden Literale, aber mit jedem Vorkommen separat gezählt. Nicht? Das heißt, wenn ich zum Beispiel Literal A habe und das kommt in der ersten und in der letzten Klausel vor, will ich das zweimal zählen. Ich will das nicht zusammenschnurren lassen. Dazu annotiere ich also jedes Literal mit dem Index der Klausel, in der es vorkommt. Auf die Weise behalte ich also Doppler getrennt. Gut, und dann Kanten. So, jetzt habe ich also ein Paar von Knoten, also ein Element von V-Quadrat, das hat diese Form hier, Literal L1, Index I1 und dann das zweite Paar, Literal L2, Index I2. So, ich muss jetzt sagen, wann so ein Ding eine Kante ist. So, das Erste, was ich verlange, ist, dass die Indizes verschieden sind. Das heißt also, dass ich male Kanten nur zwischen Literalen aus verschiedenen Klauseln. Und zweitens verlange ich, dass die beiden Literale sich nicht widersprechen. Ja, das heißt, es ist nicht eins die Negation des anderen. Gut, und das ist schon die ganze Reduktion. Ja, das ist jetzt meine Funktion. Gut, als Erstes muss ich mir überlegen, wie komplex ist es, das auszurechnen. Gut, ich habe hier meine Eingabe. Ja, gut, wenn ich Logspace sage, dann heißt das, ich habe ein Eingabeband, auf das ich nicht schreiben darf. Ich darf nur lesen, auf das Eingabeband zugreifen und ich darf praktisch nur Pointer auf das Eingabeband verwenden. Naja, gut, was mache ich? Ich laufe da erstens mal irgendwie drüber und greife mir sämtliche Literale aus und merke mir dann noch einen Index, den ich dazu schreiben muss. Offensichtlich machbar in Logspace. Ne? Ich muss dieses I hier mitzählen, das ist ein Zähler, der logarithmisch groß ist. Und dieses L hier, das kopiere ich einfach. Gut. Und dann kommen hier diese Kanten. Gut, die werden auch einfach kopiert. Und dann muss ich also in Logspace feststellen, dass die Dinger verschieden sind. Kein Problem. Ja, und ich muss feststellen, dass diese beiden Literale sich nicht widersprechen. Auch das ein simpler Vergleich. Ja, also kein Problem. Das ist in Logspace. Gut. Ja, wir überlegen einmal kurz ein Beispiel, nicht, wie das aussieht. Nehmen wir also mal eine KNF her. Was können wir da haben? Zum Beispiel dieses hier. Sagen wir nicht A, B. A, nicht C und dann sagen wir mal noch eine dritte Klausel, damit es nicht ganz so langweilig wird, was weiß ich. Nicht B, C. So, Moment, es soll jetzt möglichst was Erfüllbares sein, ist das richtig? A impliziert B, C impliziert A, B impliziert C, das ist sehr gut, ja. So, ja, malen wir mal den Graphen dazu hin. Also, als Erstes tobe ich von links durch diese KNF durch und male einen Knoten für jedes Literal, das ich sehe. Also hier, nicht A ist das Erste. Ich schreibe immer Nummern da, also nicht an, nicht A, 1. B, 1. So. Ich gruppiere die mal so zusammen, dass die Literale aus derselben Klausel jeweils in der Nähe voneinander stehen, nicht, damit ich nicht in Versuchung komme, da Kanten in die falsche Richtung zu malen. Gut, machen wir den zweiten mal hier hin. Das ist jetzt a, 2, nicht, weil wir in der zweiten Klausel sind. Und nicht c, 2. Gut, und hier unten malen wir mal die letzten hin. Einmal hier nicht b. Jetzt mit Index 3. Und hier noch c. Wieder mit Index 3. Gut, das waren die Knoten. Habe ich offenbar schöne logarithmischen Platz hier hingekriegt. Ja? Also ich habe mir nie ernsthaft was gemerkt dabei. Ja? Ich habe immer nur abgeschrieben. Und jetzt muss ich noch einmal hier drüber gehen. Wohlgemerkt, hier darf ich nicht drüber gehen. Ja, das ist jetzt geschummelt. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe über diese Liste der Knoten drüber, ja? Dann müssten da Alarmglocken angehen. Denn das würde heißen, dass ich den Output nochmal lese. Das darf ich nicht. Also in Wirklichkeit gehe ich jetzt nochmal über die Eingabe, ja, und sammle mir da immer Paare von Literalen ein. Das ist mir aber jetzt für an der Tafel zu kompliziert. Das heißt, an der Tafel gucke ich mir doch jetzt den Graphen an, den ich hier hingemalt habe. So, haben wir also hier nicht A. Ich darf also hierhin, 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 hierhin Kanten malen im Prinzip, aber ich darf dabei nicht zu widersprechenden Literalen malen. Das heißt, hier gibt es keine Kante, hier aber doch. So, und dann hier unten, ja, die sind beide okay. Dann der nächste hier, das B. Gut, hier lang darf ich keine malen, da ist nicht B. Wohl aber hier zu dem C. Und hier zu A und nicht C ebenfalls. Gucken wir hier weiter. Nicht B, gut, hierher haben wir schon erledigt. Bleiben also hier. Ja, zu A und zu Nicht-C darf ich jeweils Kanten malen. Bleibt hier das C. Naja, dieser ist schon erledigt, bleibt nur noch hier. Zu A darf ich eine Kante malen, zu Nicht-C nicht. So, nicht? Das ist der Graph. Ja, hübsch ist was anderes. Gut, ja, und jetzt können wir uns dieses Beispiel angucken und fragen, was das für Klicken hat. Und zwar suchen wir ja angeblich, weil wir drei Klauseln in unserer KNF haben, drei Klicken. So, wer sieht eine Dreiklicke? Ja? Nochmal? A2, nicht B3. Was? Ach so, A2, C3, ja, sehr richtig. Das hier ist nämlich nicht, ne? Also A2, C3, weiter? B1. So, also da haben wir eine Dreiklicke. Sieht einer noch eine? Also dieser hier, der war wegkorrigiert, ne? Der ist nicht dabei. Ja, ich habe ja keine bunte Kreide, das ist irgendwie, nee, auch nicht. So, wer sieht noch eine zweite Clique? Alle nichts, ne? Genau. Also nicht A. Nicht C und. Und nicht B. So, nicht? Da haben wir jetzt also zwei, drei Klicken. Fällt was auf an diesen drei Klicken? Also einmal waren es A, B, C effektiv, das andere nicht A, nicht B, nicht C. Jetzt in Relation zur ursprünglichen KNF. War das? Nee, das war nur ein. Ja? Ja, das sind genau auf eine Bewegung. Das sind die erfüllenden Belegungen, nicht? Denn wenn ich jetzt mir diese KNF mal umschreibe, ja, das ist nicht A, B heißt also nicht A oder B. Mit anderen Worten, A impliziert B. Ja? Und schreibe ich zwischen die Klauseln hier, A oder nicht C, also C impliziert A. Hier das letzte, nicht B oder C, also B impliziert C. Nicht? Was wir hier haben, ist eine Ringimplikation zwischen A, B und C. Mit anderen Worten, A, B und C müssen, also das Ding ist erfüllt dann, wenn A, B und C alle denselben Wahrheitswert haben. Naja, und das sind eben genau diese beiden Kombinationen, entweder alle falsch oder alle wahr. Ja, das heißt, ja offenbar in Anführungsstrichen oder zumindest suggeriert das das Beispiel, nicht, liefern uns die Klicken in F von Phi gerade die erfüllenden Belegungen von Phi. Wenn das tatsächlich so wäre, wäre unsere Reduktion korrekt. Nicht? Die Phi hat eine erfüllende Belegung, genau dann, wenn es eine K-Clique gibt. Das müssen wir nur noch beweisen. Nicht? Also wir behaupten jetzt, Phi ist erfüllbar, genau dann, wenn F von Phi in Klick ist. Ja, wie immer sind da zwei Richtungen zu zeigen. Also einmal hier, wenn Phi erfüllbar ist, gibt es eine K-Clique. Gut, nach dem, was wir gerade gesagt haben, können wir uns einfach eine erfüllende Belegung hernehmen und daraus eine K-Clique konstruieren. Nehmen wir also eine erfüllende Belegung her, nennen wir sie Kappa. Erfüllend heißt Kappa von Phi ist gleich true. Dass Kappa die KNF wahrmacht, heißt, dass Kappa jede der Klauseln der KNF wahrmacht. Das heißt, Kappa von CI ist gleich true für alle I. Das heißt, für jedes dieser I gilt Folgendes. In CI, also in der Eaton-Klausel, macht Kappa 1 der Literale wahr. Das heißt, es existiert LI, das nenne ich jetzt so. Ja, also ich nenne das ein ausgewähltes, erfülltes Literal in der Eaton-Klausel, nenne ich jetzt mal LI, mit Kappa von LI gleich true. So, und jetzt kann ich schon meine Clique definieren. Also die Clique ist eine Knotenmenge K. Ich sage jetzt, welche Knoten da drin sind. Und zwar ist das eben gerade die Menge der Paare Li, I. Ja, was ist da zu zeigen? Nun, da ist zu zeigen, dass das tatsächlich eine Clique ist. Offenbar hat es Größe genau k, nicht? Weil ja, naja, es sind höchstens k-Elemente, weil ich i gleich a1 bis k laufen lasse. Und es sind genau k-Elemente, weil diese zweiten Komponenten alle verschieden sind. Einer der Gründe, warum wir zugesehen haben, dass wir die auseinanderhalten. Gut, das heißt, das ist das eine, nicht? Größe stimmt. Ich muss außerdem noch zeigen, dass das Ding vollständiger Graph ist. Das heißt, dass also zwischen zwei Knoten jeweils dieser Menge eine Kante existiert. Zu zeigen ist also, K ist eine Clique. Das heißt, für alle verschiedenen Knoten, kleiner Patzer bei der Definition von Clique hier vorne, ja, also ich verlange nur, dass zwischen verschiedenen Knoten der Menge jeweils eine Kante existiert. So, das heißt also, wenn ich zwei verschiedene Indizes i nehme, ist die Kante zwischen den entsprechenden Knoten in K vorhanden. Ja, was muss ich dazu wieder prüfen? Kann ich nochmal nachlesen, denn ich muss prüfen, dass die Indizes verschieden sind. Gut, das habe ich schon sichergestellt. Und zweitens muss ich prüfen, dass Li nicht die Negation von Lj ist. Nun, das ist aber klar. Weil nämlich Li und Lj denselben Wahrheitswert unter Kappa haben. Das war ja vorausgesetzt, dass die von Kappa wahrgemacht werden. Und wenn sie beide von Kappa wahrgemacht werden, können sie nicht Negationen voneinander sein. Ja. Ja, nee, also das wohlgemerkt, dass das Li, das ist hier einfach ein Name für ein Literal, das ich an dieser Stelle einführe. Ich weiß, es gibt ein Literal in Ci, das wahrgemacht wird, ich nenne es Li. Ja, also ich unterstelle nicht von vornherein eine Nummerierung der Literale in Ci, sondern ich weiß, es gibt eins, das wahrgemacht wird und nenne es Li. Eine gängige Verfahrensweise, ja, also wenn ich weiß, dass so eine Formel gilt. Ja, so eine Formel der Form für alle x gibt es ein y, sodass irgendwas gilt. Dann ist es gängig an dieser Stelle für dieses y, was nun mal existiert, den Namen yx einzuführen. Ja. Und genau das mache ich hier. Ist das so einigermaßen verklärt? Gut. So, nicht, das war jetzt also die eine Richtung. Wir haben eine erfüllende Belegung hergenommen und daraus eine Clique konstruiert. Und wir müssen natürlich auch die Umkehrung zeigen. So, jetzt also die umgekehrte Implikation. Wir wissen, es gibt eine Clique, wir müssen eine erfüllende Belegung konstruieren. Ach, jetzt habe ich sie doch wieder K genannt, die Clique, ne? Ja. Man will sie nicht L nennen, die Clique, ne? Also, weil in L heißen die Literale. Ich meine, wenn jetzt noch jemand einen anderen Buchstaben hat, also wir bleiben mal bei Groß K. Ich bemühe mich mal, also Groß K verschieden zu schreiben von Klein K, ja? So. So, also ich nehme jetzt an, Groß K sei eine Menge von Knoten, die eine Klein K-Clique ist. Gut, so, wie konstruieren wir jetzt die erfüllende Belegung, die unerfreulicherweise nur auch noch Kappa heißt, ja, ist halt so. So heißen Belegungen, kann ich nichts für. So, ich muss jetzt also ja im Wesentlichen sagen, wann mache ich ein Atom wahr, nach dem Verständnis, dass es andernfalls dann falsch ist, nicht? So, das mache ich genau dann, wenn naja, ich kann es in dem Beispiel ablesen oben, nicht? Ich nehme halt dann wahr als Belegung für mein Atom, wenn es in meiner Clique erwähnt wird, nicht? Das heißt, wenn es ein I gibt, sodass A, I in K ist. Andernfalls setze ich A auf falsch. So, ich muss zeigen, dass jetzt diese so definierte Wahrheitsbelegung meine KNF wahrmacht, mit anderen Worten, dass sie jede Klausel der KNF wahrmacht. Nehmen wir also eine solche her, CI, wir müssen zeigen, Kappa von CI ist gleich wahr. So, wir müssen also ein Literal finden in CI, das wahr wird. So, nun gibt es zwei Möglichkeiten. Hier fange ich gerade an zu improvisieren, weil ich meine Notizen nicht habe. Ich hoffe, das klappt jetzt. Also, die eine Möglichkeit ist, A kommt in CI vor. Nee, was ist A? Das ist keine gute Möglichkeit. So, das streichen wir wieder. So, einmal kurz nachdenken, wie das ging. Also. So, warum wird das wahr?
Ja. Wir stellen jetzt doch einfach fest, dass wir in jede Klausel mindestens eine Skala zur Clique haben und dass das entsprechend verbunden sein muss.
Danke. Ja. Genau. Ja. Also, weil das eine Clique ist und weil es Kanten, das war der Punkt, danke. Also, weil es eine Clique ist und es Kanten ja nur zwischen Literalen aus verschiedenen Klauseln gibt, ja, und die Clique Größe K hat, muss also aus jeder Klausel ein Literal in dieser Clique vorkommen. Das war der Punkt. Also, Nicht? Also es existiert ein Knoten der Form L,i in K. Nicht? Weil K eine K-Clique ist. Nicht? Das ist das sogenannte Pigeonhole Principle. Ja, es kommen nur Literale aus verschiedenen Klauseln in der Clique vor. Es gibt K verschiedene Klauseln und die Clique hat Größe K. Nicht? Und weil die alle verschieden sind, müssen es alle sein, die da vorkommen, also alle Klauseln. Das heißt, ein Literal aus dieser Klausel kommt da vor. So. Jetzt kommt die Fallunterscheidung. Also, erster Fall ist, dieses Literal ist ein positives Literal. Ja. In dem Falle ist A,i in K. Also per Definition Kappa von A gleich true. Also auch Kappa von der Klausel gleich true, weil ja A in der Klausel vorkommt. So, der zweite Fall ist, dass L ein negatives Literal ist. So. Jetzt müssen wir also zeigen, dass dieses negative Literal von Kappa auf falsch gesetzt wird. Also dass das Atom A, was in dem negativen Literal vorkommt, dass das auf falsch gesetzt wird. Das ist dann der Fall, wenn es nicht auf wahr gesetzt wird. Und das heißt, es ist dann der Fall, wenn also A,j für kein weiteres J in K vorkommt. So, wir nehmen mal das Gegenteil an. Wir nehmen an, Kappa von A wäre wahr. In dem Falle würde ein J existieren, sodass A,j in K ist, in der Clique, nach Definition von Kappa. Und weil das eine Clique ist, würde folgen, dass wir von nicht A,i nach A,j eine Kante haben. Widerspruch, denn solche Kanten gibt es da nach Konstruktion gerade nicht. Weil das zum Widerspruch geführt hat, ist Kappa von A in Wirklichkeit gleich Bottom, also gleich falsch. Und damit ist Kappa von CI gleich true, weil C ja das Literal nicht A enthält. So, das war's. Ja, gut, damit haben wir also die Reduktion vollständig. Haben Sie schon mal gesehen, aber ich denke, geschadet hat es jetzt nichts. Ja, und jetzt eben nochmal ein zweites Problem, nicht? Vollständig für diesmal NL. Während ich die Tafel wische, können Sie sich überlegen, warum ich NL mache und nicht L. So, ist jemandem aufgefallen, warum ich NL mache und nicht L?
L ist langweilig.
L ist langweilig, ist ein Vorschlag. Ja, ich behaupte, L-Vollständigkeit ist sogar sehr langweilig. Warum? Naja, nicht? Da sieht man, dass dieser Begriff Vollständigkeit ohne die Klasse der Reduktionsfunktionen anzugeben so ein bisschen gefährlich ist. Ja? Also ich schreibe hier jetzt sogar NL-Vollständig, weil nur eine Klasse von Reduktionsfunktionen in Frage kommt, nämlich Logspace. Ja, wenn ich sowas definieren will wie L-Vollständigkeit, dann stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, was ist denn die Klasse von Reduktionsfunktionen, die ich dann verwende. Wenn ich jetzt Logspace nehme, also die harmloseste Klasse von Funktionen überhaupt, die ich kenne, und mir überlege, wann ist ein Problem Logspace vollständig für Logspace? Und, naja, die Antwort lautet, sobald es nicht trivial ist. Ja, also es gibt zwei Probleme, die nicht Logspace vollständig sind in diesem Sinne. Das ist also das leere Problem, das also immer Nein sagt und das, die Menge aller Bitstrings, wo also immer Ja gesagt wird. Diese beiden Probleme sind nicht L-vollständig unter Logspace-Reduktion, alle anderen schon. Naja, was eben einfach daran liegt, dass ich für die Reduktion eine Klasse von Funktionen nehme, die genauso komplex ist wie die Klasse selber. Ja, genauso ist also jedes Problem in P ist also P-Time vollständig für P, ja, genauso langweilig. Das heißt, wenn man sinnvoll über L-Vollständigkeit reden wollte, müsste man also eine anständige Klasse von Funktionen nehmen, die unterhalb von Logspace liegt. Vorletztes Semester hätte ich noch gesagt, sowas gibt es gar nicht. Im Moment bin ich mir da nicht so sicher. Aber jedenfalls kennen wir keine sinnvolle Klasse. So, deswegen also NL-Vollständigkeit. Gut. Wieder per Reduktion, nicht? Wir kennen schon ein NL-vollständiges Problem, nämlich Path. So, hier haben wir noch ein sehr simples Problem. Das ist jetzt wieder ein Graphenproblem, wo ich aber jetzt nicht mehr zwei Knoten reinwerfe, sondern nur noch eins. Auch NL ist also eine relativ langweilige Klasse und es ist ziemlich schwierig, NL-vollständige Probleme zu finden, die nicht diesem Path-Problem schon sehr ähnlich sind. Es gibt da was auf dem neuen Zettel, nicht? Sie zeigen da also das Erfüllbarkeit von sogenannten Kromformeln, also mehr oder weniger das Zweisatzproblem, dass das NL vollständig ist. Aber naja, man sieht eben doch ziemlich leicht eine eindeutige Beziehung zwischen Zweisatz und Graphenproblemen, nicht? Das ist jetzt also so ein bisschen verkleidet, aber wirklich viel was anderes ist das in Wirklichkeit auch nicht. So, also auch das hier ein sehr verwandt aussehendes Graphenproblem. Und zwar ist das zu entscheiden, ob gegeben ein Knoten in einem Graphen dieser Knoten Anfangspunkt einer Schleife ist. So, da verwenden wir jetzt hier, wir haben schon verwendet, diese Notation Pfeil-Stern. Ja, Pfeil-Stern heißt, ich komme von einer Stelle zur anderen in null oder mehr Schritten. Das hier ist die gleiche Notation wie in regulären Ausdrücken. Ja, das hier heißt in einem oder mehr Schritten. Nicht? In null oder mehr Schritten wäre natürlich trivial. Ich komme selbstverständlich in null Schritten von S nach S. Dann könnte ich das wieder vergessen, das Problem. Nicht? Das heißt, das hier heißt zum Beispiel, dass ich in überhaupt irgendwo einen Knoten T erreiche, von dem aus ich S in einem Schritt erreiche. Nicht, so kann man das formulieren. Also ich erreiche S von sich selbst aus in mindestens einem Schritt. So. So, ich behaupte jetzt, dass ich das Pfadsuchproblem, also das Problem zu entscheiden, ob ich von einem Punkt zum anderen komme, in größer gleich null Schritten, dass ich das in Logspace reduzieren kann auf Loop. Und das würde ich jetzt in den nächsten 4 Minuten mal Ihnen überlassen, mal sehen, ob jemand das schafft. Kleiner Tipp vorweg ist, man muss sich überlegen, was für Kanten führen nach S. also nach S in in so einer Probleminstanz für Path, wobei S der Anfangspunkt ist. Was, schon raus? Oh Mann.
Ja, gut, dann warten wir jetzt noch 2 Minuten, ob es noch jemand schafft. Irgendwie, so viel Zeit muss nur sein.
Ja, mehr als eine Lösung? Na gut, dann hören wir die Lösung von da vorne.
Wir entfernen alle eingehenden Kanten von S und nehmen eine Kante von T nach S dazu.
Ja, na gut, danke. Ja. So. So, ich will einmal jetzt ausdrücklich für alle zum Mitschreiben. Wir nehmen uns her, also eine Probleminstanz für Path und definieren eine Reduktionsfunktion f, die uns ausspuckt, eine Probleminstanz für Loop, das heißt einen Graphen und einen Punkt da drin. Es kommt hier raus g'S. G' hat dieselben Knoten wie G. Also Wie immer ist g gleich v, e, v Menge der Kanten, Quatsch, der Knoten, e Menge der Kanten. Nicht? G' hat dieselben Knoten, aber etwas andere Kanten. Und zwar fügen wir dazu eine Rückwärtskante von t nach s. Wozu dient die? Naja, nicht? Also ich habe hier irgendwie den Pfad, den ich suche, von s nach t. Wenn ich eine Kante von t nach s dazu füge, dann wird dieser Pfad eine Schleife. Aber natürlich reicht das noch nicht aus, denn es könnte ja andere Schleifen geben, was weiß ich. Also es könnte zum Beispiel direkt eine Selbstschleife hier bei s geben, nicht? Also eine Kante von s nach s direkt oder sowas. Das müssen wir entfernen, das heißt, wir nehmen weg alle Kanten v, s für v ungleich t. Ja, wir überlegen uns nicht einmal ganz formal, nicht, was heißt das, wenn also eine Schleife von s nach s in g' existiert. Naja, die muss ja irgendwann wieder nach s zurückkommen und weil wir das so gebaut haben, ist der einzige Weg, der nach s zurückführt, der über t. Von keinem anderen Knoten aus komme ich jetzt nach s. Nicht? Das heißt, es folgt an dieser Stelle, dass ich von s irgendwie nach t komme und dann zurück nach s und zwar schon in g. Quatsch. Das hier in g' meine ich und damit folgt, dass ich in g t erreiche. Muss ich ein kleines bisschen aufpassen, ich habe hier ja Kanten weggenommen. Ja? Also das hier funktioniert mal zunächst mal in g'. Es könnte sein, dass dieses hier Kanten verwendet, die ich rausgenommen habe. Kann es gar nicht. Nein, es könnte sein, dass dieses hier die eine Kante verwendet, die ich dazugenommen habe von t nach s, aber dann können wir die Schleife natürlich vorher abbrechen. Ja, also wir nehmen die kleinste Schleife, die also das erste Mal über diese Kante von t nach s wieder nach s zurückkommt. Ja, und umgekehrt natürlich. Wenn ich in g von s nach t komme, dann komme ich in g' immer noch von s nach t und dann wieder zurück nach s. Hier tritt das Problem auf, was ich eben schon behandeln wollte. Also hier könnte es jetzt sein, dass dieser Pfad hier von s nach t, dass der Kanten verwendet, die in g' verschwunden sind. Aber wenn das passiert, dann heißt das, dass wir auf diesem Pfad hier mehrmals bei s vorbeikommen. Und wir können natürlich unterstellen, dass wir hier nur einmal bei s vorbeikommen. So, da hinten war eine Frage. Wie wir in Logspace die Kanten entfernen können, nicht? Genau, das ist also das Letzte, was wir noch zeigen müssen. Wir müssen zeigen, f ist in Logspace. Naja, was haben wir vorliegen? Wir haben einen Graphen auf dem Eingabeband. Naja, nicht, also das ist das Einzige, was interessiert. Nicht? Das s kopieren wir einfach, das t schmeißen wir weg. Das geht offenbar in Logspace. Die Frage ist, was machen wir mit g? Naja, die Knoten kopieren wir einfach, auch kein Problem in Logspace. Die Frage ist also hier mit dem e'. Naja, wir müssen die Dinge alle wegnehmen, die kopieren wir einfach nicht mit. Ja, wir kopieren die Kanten rüber, haben wir mal eine Kante zurzeit im Speicher und wir kopieren die, wenn sie nach s geht, nicht mit, außer wenn sie zufällig von t kommt und schreiben dann noch eine Kante t, s dazu. Also braucht alles nur Pointer. Also es wird praktisch nur kopiert und zwischendurch mal verglichen, ob wir was tatsächlich mitkopieren oder nicht. Also die einzigen Variablen, die wir in dem Algorithmus brauchen, sind Variablen für Knotenindizes. Einigermaßen überzeugend? Gut. Ja, das war das. So, ja, jetzt habe ich eine Viertelstunde, um den Hierarchiesatz zu beweisen. Mal gucken. So, also wir schlagen ein gänzlich neues Kapitel auf, Monty Python-mäßig, in dem Wissen, dass das didaktisch ungünstig ist, aber ich will nicht schon wieder eine Viertelstunde vor Ende Schluss machen, habe ich neulich schon gemacht. Ja? Also eigentlich müsste ich jetzt nach Hause gehen. Ja? Wir machen mal trotzdem weiter. Wir schaffen die erste Aussage hier zu dem Thema, die schaffen wir jetzt gerade noch, und zwar lautet die: Der Satz über die deterministische Zeithierarchie. Also, wir unterstellen zwei anständige Komplexitätsschranken, also Funktionen f und g, die zeitkonstruierbar sind. Das heißt, das Ausrechnen der tatsächlichen Funktionswerte auf der Länge des Inputs dauert nicht zu lange. So, und ich verlange, dass eine von den beiden signifikant größer ist als die andere. Andersrum wollte ich es, stopp. Andersrum. Also ich verlange, dass G. Nee, was mache ich denn hier? Ah, so rum. Ja, das. So. So, also ich verlange, dass, wenn ich F quadriere, ich noch in Groß O von G bin. Mit anderen Worten, dass also G quadratisch schneller wächst als F. Ja, also ich habe eine ernsthafte Lücke zwischen F und G. So, und das hat dann zur Folge, dass ich eine echte Lücke habe in meiner Hierarchie von Zeitklassen. Das heißt hier, also selbstverständlich ist Time von Fn dann enthalten in Time von O von G von N, also sogar wenn ich F quadriere, halte ich die Schranke ja noch ein. Aber diese Inklusion, die ist insbesondere echt. Das heißt, ich habe eine Konstante c, sodass ich ein Problem finde, das ich in Zeit c mal g von n lösen kann, aber nicht in Zeit f von n. Das steht in radikalem Kontrast zu dem Wissensstand, den wir ansonsten über diese blöde Hierarchie von Komplexitätsklassen haben, wo wir ja an fast keiner Stelle wissen, dass die Inklusionen wirklich echt sind. Hier sehen wir, dass also in Wirklichkeit wir schon eine ganze Reihe von echten Inklusionen kennen. Also sogar innerhalb von polynomieller Zeit haben wir stapelweise echte Inklusionen zwischen Klassen. Ja, jedes Mal, wenn wir quadrieren, ja, haben wir wieder echt mehr Berechnungsstärke. Ja, nicht? Und das wird sich nachher dann hochziehen lassen mit noch etwas zusätzlicher Arbeit zu eben der einen angekündigten echten Ungleichheit in der Hierarchie. Wir wissen, dass p echt enthalten ist in x'. Also wir können in exponentieller Zeit echt mehr berechnen als in polynomieller Zeit. Etwas, was wir über np wohlgemerkt nicht wissen. Nicht? Man denkt immer, zwischen np und x' ist in Praxis kein Unterschied. Ja? Also wenn ich ein np-Problem habe, dann programmiere ich das ja in der Praxis mit exponentiellen Algorithmen. Aber also über ein x-time-vollständiges Problem weiß ich tatsächlich, dass ich es nicht in polynomieller Zeit lösen kann. Über ein NP-Problem, ein NP-vollständiges Problem, weiß ich das nicht. So, machen wir. So, ja, jetzt muss ich also, um das zu beweisen, muss ich jetzt ein Problem angeben, ja, dass ich in dieser rechten Zeitschranke, also O von G von N, irgendeine Konstante mal G von N lösen kann, nicht aber in F von N. So, ich gebe dieses Problem an, indem ich erst das Programm schreibe und dann sage, welches Problem es löst. Ja, also Methode Microsoft. Ja, also ich programmiere jetzt was drauf los und das Problem, das ich dann definiere, ist einfach das, was von dieser Turing-Maschine, die ich jetzt programmiert habe, entschieden wird. Und zwar nenne ich die D. D wie Diagonale oder Diagonalmethode. Was mache ich? Naja, ich habe wie immer eine Eingabe x, das sage ich jetzt nur so, dann mache ich natürlich noch nichts. So, dann nehme ich mir die durch diesen String beschriebene Turing-Maschine. Das ist ja eine unserer Konventionen, dass jeder String eine Turing-Maschine beschreibt. So, die nehme ich her und führe sie aus auf sich selber. Deswegen D wie Diagonale. Ja, also ich lasse eine Turing-Maschine auf sich selber los, gewissermaßen. So, und ich führe die aus, aber nicht beliebig lange. Also das dürfte ich nicht, denn ich weiß ja, wenn ich eine beliebige Turing-Maschine hernehme, weiß ich ja nicht, ob die terminiert auf ihre Eingabe. Ja, also ich kann jetzt nicht da sitzen und warten, bis die zurückkommt. Dann terminiere ich selber womöglich nicht. Deswegen setze ich eine Zeitschranke. Also ich führe das Ding für f von x Schritte aus. Was heißt das? Naja, das heißt, ich nehme einen Interpreter, den ich kontrolliere. Ja, also wir haben ja einen Interpreter, wir haben ihn nicht selber implementiert, aber wir haben uns überzeugt, dass man ihn implementieren kann. Die universelle Turing-Maschine, die also genau das tut, ja, also eine gegebene Turing-Maschine mit gegebenen Index auf irgendeinen Input ausführen. In diesem Falle sind zufällig Input und Index derselbe. Und die erweitere ich jetzt noch um praktischen Schrittzähler. Ja, das ist in evidentermaßen kein Problem. Ja, also jedes Mal, wenn ich einen Schritt mache, zähle ich den mit und nach f von Größe von x Schritten höre ich auf. So, dann können zwei Dinge passieren. Also entweder ich habe jetzt mx von x abgebrochen, während es noch mitten am schönsten Laufen war, oder es war schon fertig. So, falls das Ding jetzt schon fertig war, also falls das schon terminiert hat, und zwar mit Ergebnis 0, also falls mx auf Eingabe x schon Nein gesagt hat, dann widerspreche ich und gebe 1 aus. Typisch für jede Diagonalmethode. Ne? Also ich lasse was auf sich selber los und negiere dann. So, und sonst? Sonst gebe ich 0 aus. Nicht? Also in den beiden anderen Fällen, nämlich also entweder, dass die Maschine noch läuft oder dass sie terminiert hat und 1 ausgegeben hat. So, und damit habe ich jetzt mein Problem definiert, nicht? Also mein Problem A Index D, nicht? Das ist einfach die Menge derjenigen Strings, auf die diese Turing-Maschine Ja sagt. So, das behaupte ich ist in O von Fn Quadrat. Warum? Naja, da stecken ein paar Dinge drin. Nicht? Diese Zeile, die hier ist natürlich sehr salopp. Was muss ich machen? Ich muss als erstes mal diese Schranke ausrechnen. Da kommt mir zu Pass, dass die Funktion zeitkonstruierbar ist. Das heißt, diese Schranke auszurechnen dauert O von f von Größe von x, ja? Oder f von n. Nicht? Das braucht also Zeit O von f von n. Weil eben f zeitkonstruierbar ist. Ja, und als nächstes, nachdem ich diese Schranke ausgerechnet habe und also linear viel Zeit in f von n verbraucht habe, muss ich den Interpreter anwerfen und also für f von x Schritte laufen lassen. So. Das entspricht also einer Laufzeit eben von gerade f von n der ursprünglichen Maschine. Nun habe ich aber beim Interpretieren Overhead und da kommt das Quadrat her. Ja, wir haben uns also eine Art überlegt, diesen Interpreter zu implementieren, woraus kommt ein quadratischer Blow-up in der Laufzeit. Das heißt, das hier nicht, das hier braucht Zeit O von f von n Quadrat. Ja, der Rest, das ist nur noch O von 1, ne? Kein Problem. So, gut, das heißt, das ganze Ding, das läuft in O von f von n Quadrat. Also insbesondere in O von g. Nicht, denn das hatten wir vorausgesetzt, dass also fn Quadrat nicht schlimmer ist als g. So, jetzt nehmen wir an, wir hätten eine Turing-Maschine, die AD in Zeit f von n entscheidet. Wir wollen ja zeigen, dass es sowas nicht gibt. So, und wir nehmen hier als x eine Darstellung dieser Turing-Maschine als Bitstring, nicht? Notation mFloor, nicht? So hatten wir das am Anfang eingeführt. Ja, wir können uns jetzt überlegen, ob also dieses x akzeptiert wird von unserer Turing-Maschine d, nicht? Also x ist in AD, genau dann, wenn d von x gleich 1 ist. So, nun haben wir das aber so gebaut, das Ding, dass es genug Zeit hat, m auf sich selber anzuwenden. Ja, also wir sind in dem Fall, wo es terminiert. Und in dem Fall, wo es terminiert, ne, ja, wir haben nicht, also wir haben die Zeitschranke gerade so gewählt, dass es hinhaut. So, wenn es also terminiert, wird die Antwort gerade umgedreht. Nicht? Das heißt, das ist der Fall genau dann, wenn mx von x gleich 0 ist. Entschuldigung, m von x. Mx. So. Mx von x ist aber nach Voraussetzung nicht, gleich m. Weil x ja eine Repräsentation von m war. Und m berechnet aber ad. Das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn x nicht in AD ist. Das heißt, x ist in AD, genau dann, wenn es nicht in AD ist. Also kann nicht sein. Nicht? Also unsere Annahme, dass wir AD in Zeit f von n entscheiden könnten, war falsch. Ja, und damit ist, Punktlandung, der Satz tatsächlich jetzt eine Minute vor Ende bewiesen. Sind noch Fragen? Ja, dann bis nächste Woche.